Dann würde ich mal einsteigen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es wurden sehr viele tote Fische gefunden. ExpertInnen sprechen da von knapp 100 Tonnen, die bereits aus der Oder gezogen wurden, beziehungsweise vor allem am Ufer gefunden wurden. Wie lässt sich dieses Sterben denn größentechnisch einordnen?
Ja, wir sind mittlerweile schon deutlich über 100 Tonnen. Das war jetzt die Schätzung von letzter Woche, also vor 7 Tagen. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kann jetzt nicht von 100 Tonnen einfach sagen, das sind dann so und so viele Fische, weil es natürlich alle Größenordnungen von Fischen betrifft. Also das kann ein 40 Jahre alter Wels sein, der viele, viele Kilo wiegt. Das kann aber eben auch ein Jungfisch sein, der dann nur 5 Zentimeter lang ist. Wir sehen einfach, dass die volle Artenbreite der Fische es erwischt hat. Was wir aber auch Gott sei Dank festgestellt haben, ist, dass Fische bislang auch das Unglück überlebt haben. Und es gibt ein bisschen anhand der Fische, die wir bislang festgestellt haben, den Verdacht, dass vor allem Fische, die an der Wasseroberfläche oder im Uferbereich unterwegs sind oder da jagen, stärker betroffen sind als Fische, die sich länger am Grund aufhalten.
Dann würde ich mit dem Elefanten im Raum gleich mal weitermachen. Was ist denn nun verantwortlich für das Fischsterben in der Oder?
Ja, das kann man nicht so monokausal sagen. Jetzt gerade eben gegenüber den Ticker ja auch eine Mitteilung der Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die auch genau sagt, es ist multikausal. Ein sehr, sehr großer, starker Einfluss ist tatsächlich wohl diese Algenblüte von einer Vertreterin der Goldalgen. Das ist eine Brackwasseralge, also kommt eigentlich im salzhaltigen Wasser vor. Wäre überhaupt untypisch für die Oder, ist jetzt aber seit einigen Wochen nachgewiesen worden. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie ist da führend. Die haben jetzt auch am Wochenende nochmal eine Pressemitteilung herausgegeben und da Satellitenbilder über die letzten Wochen gezeigt. Man kann das anhand der Reflexion sehr, sehr gut auswerten und sieht, dass eine Algenblüte von dem staugeregelten Bereich in Polen, also ungefähr noch 400 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze, dann 2, 3 Wochen nach Deutschland weitergewandert ist und immer größer geworden ist. Unter starkem Verdacht steht eine Kupferhütte in Głogów, also Deutsch früher hieß das Glogau, in Mittelpolen. Und da geht man davon aus, dass da Salz eingeleitet worden ist oder salzhaltiges Wasser. Und das kann aber durchaus sein, eben, dass das vorher in einem Auffangbecken war und dort eine Art Bioreaktor entstanden ist und sich dort eben diese Alge ausbreiten könnte. Und diese Alge hat toxische Wirkungen für Fische.
Ja, ich habe es ja auch gerade schon angesprochen. Es hat relativ lang gedauert, bis man da zu Ergebnissen gekommen ist, bis man überhaupt eine Idee hatte, oder Ideen hatte man viele, aber so stichhaltige Ideen, woran das liegt. Wie wird denn normalerweise in so einem Extremfall vorgegangen und warum haben diese Vorgänge jetzt in dem Fall so lange gedauert?
Also vielleicht übergeordnet nochmal, wir haben an der Oder halt auch gerade eine Extremsituation. Wir haben starkes Niedrigwasser, wie bei vielen Flüssen in Mitteleuropa, also eben nicht nur am Rhein, sondern auch an der Oder. Das bedeutet auch bei diesen niedrigen Wasserständen, dass der Großteil des Flusses eigentlich gereinigtes Abwasser ist, was durch den Fluss gegangen ist. Also es ist schon mal verbraucht worden, geht durch die Kläranlage. Und wir haben normalerweise eben auch niedrigen Sauerstoffgehalt in den Flüssen. Das heißt, die Fische sind enorm unter Stress. Dazu gibt es auch noch aktuell Bauarbeiten auf polnischer Seite an der Oder, also Wasserbauarbeiten, die Sedimente aufwirbeln, das auch für Sauerstoffverringerungen sorgt. Das heißt, die Fische sind schon so ziemlich im Stress, müssen immer mehr und schneller atmen, wenn sie weniger Sauerstoff bekommen. Und dann kommt auf einmal irgendwas Toxisches in den Fluss. Und wir haben ja erstmal nur diese Ergebnisse gesehen und so richtig bekannt geworden. In Deutschland sind sie eigentlich erst, als tote Fische an der deutsch-polnischen Grenzoder gekommen sind. Und vorher hatten wir dann, wie dann geprüft worden ist, wieso sind da tote Fische in Deutschland, Meldungen bekommen aus der schlesischen Industrieregion in Polen, dass dort bereits im Juli tote Fische gefunden wurden. Und dann ging auf einmal die Spurensuche los, nach was für Stoffen müssen wir suchen, ohne dass wir wirklich wissen, was die Stoffe sind. Diese klassischen Giftstoffe, also wie Schwermetalle oder so, die konnten ja relativ zügig dann ausgeschlossen werden. Und ab dann ging die Suche der Nadel im Heuhaufen los. Das ist eine sogenannte Non-Target-Analyse, also wo ich nicht weiß, nach welchem Ziel ich eigentlich suche.
Also heißt das, dass es vor allem auch einfach ein Kommunikationsproblem?
Naja, es ist ein Kommunikationsproblem vor allem gewesen auf polnischer Seite gegenüber den deutschen Behörden, aber wahrscheinlich auch eben gegenüber den Behörden stromabwärts auf der Oder. dass schon ein Fischsterben festgestellt worden ist in der Oder und dass dann in 100, 200, 300 Kilometer Entfernung dann auch wahrscheinlich auftreten wird und die Stellen weiter flussabwärts halt nicht gewarnt worden sind. Es gibt eine Stadt, die ist ungefähr 40 Kilometer östlich von der deutschen Grenze in Polen, Krosno-Odzhanski. Dort hat sich auch der Bürgermeister massiv beschwert und empört, wie so diese toten Fische gekommen sind und die polnischen Behörden nicht aufgeklärt haben. Danach kamen ja erst die toten Fische nach Deutschland und Deutschland ist über diese Meldekette, die ja offiziell eingerichtet ist, auch überhaupt nicht informiert worden.
Ja, es klang gerade schon ein bisschen an. Es gibt auch immer wieder Kritik, dass von Seiten der Behörden natürlich zu langsam, aber auch zu spät, nämlich erst mit dem Auftauchen der Fische gehandelt wurde. Da ist beispielsweise auch zu lesen, die Oder sei ein alleingelassenes Gewässer. Wie kann denn Präventionsarbeit für solche Katastrophen aussehen?
Also wichtig wäre ein sehr dichtes Meldesystem, das auch eben automatisiert ist und transparent ist, zu schaffen. Also so, dass dann einfach klar ist, wir haben so und so viele Messstellen. Und diese Messstellen melden auch automatisch gleich ins Internet, sodass alle dann auch jederzeit da nachgucken können, was ist denn da gemessen worden, an welcher Stelle in der Oder. Also das sorgt erstens mal für Transparenz, aber hat natürlich auch einen guten Kontrollmechanismus. Also das wäre so das Allerwichtigste überhaupt. Dazu müssen die Mitarbeiter dann eben auch geschult werden und ein Bewusstsein bekommen, wenn so eine Ausnahmesituation kommt, dass sie dann auch einen Alarm auslösen müssen. Und das nicht vor sich wegschieben. Also es ist ein bisschen unklar, ob das jetzt einfach mangelnde Erfahrung war, mit dieser Situation umzugehen, weil an der Oder gibt es eigentlich einen Alarm- und Meldeplan und der wird auch jährlich getestet. Im Prinzip sollten die Leute, die dafür verantwortlich sind, geschult werden, aber dieses Mal hat es offenbar nicht wirklich dafür gereicht.
Ja, das Fischsterben ist ja sicherlich nur ein Effekt dieses Problems, beziehungsweise vielleicht auch der erste Dominostein. Wie wird sich denn das Ganze in der nahen Zukunft auf die Oder auswirken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es sind nicht nur Fische gestorben, also deswegen können wir auch von einer Naturkatastrophe reden und nicht nur von einem Fischsterben. Es hat vor allem auch viele Weichtiere getötet, also Schnecken, die ganzen Muschelbänke, die in der deutsch-polnischen Grenzoder gelebt haben, sind eigentlich so ziemlich alle gestorben. Und wir müssen uns das so vorstellen, als wie wenn wir eine große Pyramide hätten und da immer wieder einzelne Bausteine rausgenommen haben und wir noch nicht wissen, wie die miteinander zusammenhängen. Das heißt, bei den Fischen bin ich schon einigermaßen optimistisch, dass die sich bald wieder regenerieren können, vor allem auch, weil Fische halt aus den Nachbarflüssen zuwandern können. Die Warthe ist ein sehr großer Fluss, aber auch die Lausitzer Neiße. Dann können auch Fische natürlich vom Meer wieder zurückwandern, also sogenannte Wanderfische. Aber schwierig wird es dann wirklich bei so Tieren, die nicht so ganz beweglich sind, eben wie Schnecken oder den Muscheln. Und bei den Muscheln, die haben halt auch noch eine wichtige Ökosystemfunktion, weil sie halt eben das Wasser reinigen. Also die ganzen Nährstoffe, die dann eben zu viel in der Oder herumschwimmen, die werden auch entnommen. Und wenn jetzt keine Muscheln mehr da sind, die reinigen können, wird also die Nährstofffracht auch in Zukunft ein bisschen höher sein. Und wie sich das entwickelt, muss man sehen. Aber wie gesagt, bei den Fischen bin ich relativ optimistisch.
Ja, du bist ja tätig für den BUND. Wie handelt denn der BUND aktuell zu diesem Thema? Also was versucht ihr zu tun für den Schutz der Oder jetzt ganz konkret?
Na, als BUND sind wir schon sehr lange an der Oder aktiv, immer wieder mit ein paar Pausen, aber schon seit den 90er Jahren. Und im Jahr 2015 ist bekannt geworden, dass die Oder entlang der deutsch-polnischen Grenze und aber auch in Zentralpolen massiv ausgebaut werden soll. Das heißt, wir haben uns dann mit anderen Umweltverbänden im sogenannten Aktionsbündnis Lebendige Oder zusammengetan. Das sind regionale Umweltverbände wie der Nationalparkverein Unteres Odertal mit dabei, aber auch eben dann große Umweltverbände wie der WWF oder der NABU oder die Heinz-Siemann-Stiftung. Und wir haben immer versucht, in den letzten Jahren viel Aufklärung zu bringen, wie wertvoll die Oder als ökologischer Fluss ist. Also sehr naturnaher Fluss, über 500 Kilometer frei fließend von der Mündung an. Das ist kaum ein anderer Fluss in Mitteleuropa. Da kommt nur noch die Donau in diese Richtung und der Rhein. Aber wir haben hier einfach ein großes Naturjuwel und das haben wir versucht, in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben ein Projekt als BUND mit polnischen Partnern, das wird auch vom Bundesumweltministerium mitfinanziert, wo wir einfach uns vernetzen und gucken, dass die polnische NGO-Landschaft auch wieder mit mehr Kapazitäten ausgestattet wird. Wir wollen vor Ort Ort noch einige regionale Workshops machen, um die Menschen aufzuklären. Und das ganz Konkrete ist jetzt, wir gucken, dass der Oderausbau gestoppt wird. Wir haben da in unserem Verbändebündnis auch bereits immer juristisch dagegen gearbeitet und hatten da auch schon eine Klage gegen die polnischen Behörden geführt. Und das wird wahrscheinlich weiter in diese Richtung gehen. Ansonsten ist halt eben viel politische Lobbyarbeit im Hintergrund auch noch bei uns.
Weil du jetzt gerade noch die NGOs angesprochen hast, hätte ich da, glaube ich, nochmal eine Nachfrage, weil man, also ich jedenfalls auch in der Recherche sehr den Eindruck bekommen habe, dass NGOs sowohl in Deutschland als auch in Polen in der Suche nach einer Ursache für dieses Fischsterben teils viel, viel effizienter auch vorgehen konnten als die staatlichen Behörden. Woran glaubst du, liegt das?
Also es gab jetzt am Wochenende so einen Bericht, dass da eine NGO, die aber nicht bei uns im Aktionsbündnis ist, eigene Messungen vorgenommen hat. Ich weiß auch, dass auf polnischer Seite NGOs eigene Messungen vorgenommen haben. Auf polnischer Seite ist es so, dass eben das Vertrauen in die staatlichen Stellen einfach sehr, sehr schlecht ist und offenbar auch, als die Angelverbände in Polen im Juli Proben abgegeben haben bei den staatlichen Stellen und noch keine Ergebnisse hatten, haben sie die zurückgefordert und die Proben sind offenbar verschwunden und es gibt immer noch keine Ergebnisse. Also da ist ein großes Misstrauen, wo man gegenseitig kontrollieren muss. Bei der deutschen Seite würde ich sagen, wir haben unsere Landeslabore und automatische Messstationen. Also es gibt eine Messstation in Frankfurt-Oder und in Hohenwutzen, wo dann einmal Wasser abgesaugt wird und wo man gleich sofort im Internet sieht, aha, wie ist der Chlorophyllgehalt, wie ist die Leitfähigkeit. Also man kriegt relativ schnell Werte mit und dann können die Labore auch Rückstellproben machen und das kontrollieren. Also da habe ich schon Vertrauen dazu, aber diese Labore sind halt eben auch erstmal für relativ viele Standardverfahren ausgerichtet. Wenn ich jetzt so eine sogenannte Non-Target-Analyse machen muss, dann brauche ich sehr spezialisierte Labore, wie das Umweltforschungszentrum hat oder die Bundesanstalt für Gewässerökologie. Da sind die Ressourcen schwierig. Da können jetzt auch die NGOs nicht so viel mithalten, weil da brauche ich dann die Speziallabore. Und wer halt eben sehr, sehr vorangehend war, ist bislang eigentlich immer die Grundlagenforschung, also auch hier um das Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Berlin.